Die Presse.
Eigentlich ist es ja ein recht sympathisches Video, das Usha Vance, die Frau von US-Vizepräsident J.D. Vance, kürzlich auf Instagram veröffentlicht hat.
I'm so excited to share that I'll be visiting Kalaallit-Nuna, Greenland, next weekend. I'm particularly thrilled to visit during your national dog sled race, which our country is proud to support as a sponsor.
Sie erzählt darin, dass sie demnächst Grönland und ein berühmtes Hundeschlittenrennen vor Ort besuchen wird. Soweit, so unauffällig. Wenn das Video natürlich alles andere als harmlos war. Denn die Second Lady reist mit einer einflussreichen US-Delegation an, zu der jetzt auch ihr Mann, Vizepräsident J.D. Vance, angehört. Und dieser Besuch, den niemand wollte, sorgt jetzt für gewaltige politische Verstimmungen in Grönland und Dänemark. Warum? Das erklärt mir gleich mein Kollege Tommy Fierecke aus dem Presse-Außenpolitik-Ressort. Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist. Hallo Tommy.
Hallo Eva.
Tommy, Usha und J.D. Vance, die Second Lady und der Vice President der USA, sind in den nächsten 24 Stunden mit einer US-Delegation in Grönland. Was soll dort jetzt genau passieren?
Das ist eine lange Geschichte und hat auch eine gewisse Vorgeschichte. Im Jänner ist der erste Besucher aus dem engsten Umkreis des Präsidenten, Donald Trump Jr., sein Sohn, schon einmal für 24 Stunden hingeflogen, um sich da ein bisschen kundig zu machen, schlau zu machen und zugleich die Pläne seines Vaters zu unterstreichen, dass das doch eine interessante Kolonie wäre, unter Anführungszeichen. Also eine Insel mit wenig Einwohnern, aber riesigen, reichen Bodenschätzen, die es auszubeuten gelte. Und im Zusammenhang mit dieser Reise hat Donald Trump Jr. ein paar Leute zum Essen eingeladen. Und die haben daraufhin wenig überraschend den Besucher bejubelt und begrüßt und freundlich empfangen. Also das hat ein bisschen ein falsches Bild, glaube ich, entstehen lassen. Es gibt in Grönland eine Unabhängigkeitsbewegung, die weg will von Dänemark. Dänemark ist quasi hat die Oberhoheit, ist zwar eine autonome Insel, aber Dänemark-Kopenhagen, die Regierung in Kopenhagen, vertritt die Interessen Grönlands in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und ansonsten ist es eine autonome Zone, die von Dänemark lange Jahre vernachlässigt worden ist. Und das hat eben die Begehrlichkeit der Trump-Regierung geweckt. Trump hat schon in der ersten Amtszeit 2019 das Interesse bekundet, Grönland sich einzuverleiben. Alle haben das für einen Witz gehalten. Jetzt kommt das massiv noch einmal und er betont das bei jeder Gelegenheit. Und jetzt kommt halt erst einmal aus privaten Gründen hat die Usha Vance, die Frau des Vizepräsidenten, angekündigt, sie wolle mit ihrem Sohn hinfahren, um ein historisches Hundeschlittenrennen zu besuchen, um die Kultur kennenzulernen. Also recht unverfänglich. Stellt sich aber heraus, dass sie in Begleitung des Sicherheitsberaters Mike Waltz reist und in Begleitung des Energieministers. Und die haben sicher kein großes Interesse an Folklore, an Kulturaufführungen, sondern eben an handfesten Interessen, an Energie, an Rohstoffen, an Sicherheitsdingen. Ja. Und jetzt kommt halt auch noch der Mann dazu, J.D. Vance, der gesagt hat, naja, ich will ja nicht meiner Frau den Spaß ganz alleine überlassen. Ich fahre jetzt auch mit und schaue mir das mal an. Also das Ganze hat so eine Note bekommen, die sehr politisch ist und hat umgehend auch den Protest der Dänen natürlich provoziert. Ja.
Mhm. Dazu kommen wir gleich. Du hast vorher schon dieses Hunderennen erwähnt. Das hat die Usha Vance ja in ihrem Instagram-Video, wo sie ihre Reise bekannt gegeben hat, der auch erwähnt. Aber das ist ja, glaube ich, mittlerweile vom Tisch. Also was planen die dort?
Also mittlerweile ist dieser Besuch rigoros abgespeckt worden. Also auch nicht am Donnerstag fahren die hin, sondern erst am Freitag. Angeblich ging es ja zunächst eben um dieses Schlittenrennen, wo der eine Sohn von den Vances, der ist 7, mitkommen sollte und quasi mal mit eigenen Augen sehen wollte, was da abgeht, was da die Sache ist. Jetzt ist es nur mehr ein Besuch auf dieser Militärbasis, die früher geheißen hat Thule, jetzt Pitofik heißt, und die gibt's schon seit über 60 Jahren, also das ist entstanden aus der Nachkriegszeit, und hat natürlich eine große militärische Bedeutung, weil man kann hier sehen, wie die Konkurrenz agiert. Erstens in der Arktis, zweitens im Luftraum. Also sprich, was treiben die Russen, was treiben die Chinesen? Und man kann da sehr gut nachvollziehen und beobachten, wie die Rivalen sich da ins Zeug legen. Also für Amerika ist das natürlich eine wichtige Basis. Die haben dort 140, 150 Soldaten, die das beobachten. Und jetzt fährt diese Delegation dorthin mit den Vances, mit Waltz und mit Chris Wright, dem Energieminister, um da sich einmal das anzuschauen.
Aber eben quasi privat unter Anführungszeichen anzusehen, weil weder die grönländische Übergangsregierung noch die dänischen, noch die Dänen begrüßen diesen Besuch. Also es wird, glaube ich, auch kein offizielles Treffen geben. Ganz im Gegenteil, man hat sich dann offiziell quasi oder öffentlich ausgerichtet. Die Grönländer sprechen von einer totalen Provokation und die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen gar von einem inakzeptablen Druck.
Genau. Also das hat große diplomatische Irritationen, um das Mindeste zu sagen, gestiftet. Und auf diesen Druck hinauf haben die Amerikaner das sehr verschlankt, das Programm. Wie gesagt, es gab von den Grönländern große Unruhe und auch in Kopenhagen selbst. Und offenbar wollten sie das jetzt nicht völlig riskieren, einen Bruch mit einem NATO-Land. Ich meine, Dänemark ist ein enger Verbündeter in der NATO. Und war schon bisher komplett irritiert von diesen Ambitionen, von den Avancen der Amerikaner, so wie auch Kanada im Übrigen. Das ist ja ein zweites Feld, das Trump beackert, einen Nachbarn so zu verärgern und zu provozieren, dass dort mittlerweile die Amerikaner verhasst sind. Ja.
Aber dann reden wir über den Elephant in the Room. Also was für eine Chance hat Trump denn jetzt wirklich, sich Grönland einfach einzuverleiben?
Eigentlich gar keine. Es ist so quasi eine Verhandlungsstrategie eines Immobilienmaklers zu sagen, ich baue den größtmöglichen Druck auf, ich stelle die größtmöglichen Forderungen und irgendwas wird dabei herausschauen. Also er wird vielleicht Rechte bekommen, Lizenzen bekommen für Bodenschätze, für den Abbau von Rohstoffen. Sein Wirtschaftsminister Howard Lutnick, der ist ein Milliardär, der bei Investmentfirmen in New York der Chef war, der hat Anteile an einer Firma, die schon dort tätig ist, die nach seltenen Erden sucht und fündig wird. Also da gibt's handfeste wirtschaftliche Interessen vor allem und zugleich, wie erwähnt, eben militärische Interessen. Also da, dass man das ausweitet, das ist, glaube ich, eine Wahrscheinlichkeit. Es gab gewisse Sympathien bei gewissen grönländischen Abgeordneten, die halt Anhänger sind einer Unabhängigkeitsbewegung. Aber die sind mittlerweile, glaube ich, auch schon umgeschwenkt und sagen, wir wollen weder Amerikaner sein, wir wollen auch nicht Europäer sein, wir sind Grönländer. Und wir versuchen, das Maximum herauszuschlagen und herauszuholen. Ich glaube, das ist der Punkt, dass die Amerikaner sich da irgendwann, so wie damals vor 170 Jahren vielleicht, Alaska, und das Alaska haben sie gekauft von Russland. Ich glaube nicht, dass die Dänen sich auf so einen Deal einlassen würden. Ja.
Oder die Grönländer selber immerhin.
Oder die Grönländer selber.
Und trotzdem diskutiert man offenbar auch schon im dänischen Fernsehen. Man zieht Vergleiche wie Putin und die Krim. Wäre es irgendwo denkbar, dass Trump wirklich einmarschiert in Grönland?
Er hat einmal irgendwie das so anklingen lassen, aber er sagt natürlich viel immer. Er hat anklingen lassen, dass er möglicherweise auch mit militärischen Mitteln, also da ging es um den Panama-Kanal, aber eben auch um Grönland, also mit militärischen Mitteln sich da irgendwie einmischen könnte. Also ich sehe das nicht. Ich würde da einen ganz massiven Bruch sehen innerhalb der NATO, eben mit Dänemark und mit den NATO-Verbündeten in Europa. Ich glaube nicht, dass er da drauf aus ist. Also ich sehe auch noch keine Invasionstruppen wie die grünen Männchen damals, die russischen grünen Männchen auf der Krim. Ich meine, vor allem Grönland hat eine Bevölkerung von 57.000 Einwohnern auf einer Quadratmeterfläche von über 2 Millionen. Also das hat überhaupt keinen militärischen Sinn, da irgendeine Invasion zu machen. Wie gesagt, das würde zu riesigen Verwerfungen führen in den diplomatischen Beziehungen. Also Trump redet viel und man muss ihn nicht immer wortwörtlich nehmen, sagen wir mal.
Gleichzeitig ist seine Strategie, alle vor den Kopf zu stoßen, ja, und aufzuscheuchen und dann eben irgendeinen Deal zu machen in den letzten Wochen, wenn wir ehrlich sind, einfach aufgegangen?
Ja, mit der Ukraine, das wird sich noch herausstellen, wie das läuft. Und vor allem auch im Nahost, das sehe ich auch jetzt noch nicht, die ganz große Entwicklung hin zu einem Frieden. Es gab so Zeichen in Ägypten zumindest, da gab es einen Zeitungsbericht, dass möglicherweise Ägypten plant, einmal vorübergehend eine 500.000 Palästinenser aufzunehmen, während dort die Aufräumarbeiten stattfinden. Da wird man sehen, ob das wirklich ein Szenario ist. Jedenfalls ist es immer so, dass Trump einen maximalen Druck aufbaut. Da hat auf jeden Fall die dänische Ministerpräsidentin recht. Und was dann rauskommt, dann ist das oft dann nur so ein bisschen, eine Show ist das oft doch.
Ne? Mhm. Aber ihnen quasi die Einreise zu verbieten, geht ja nicht.
Genau, sie sind weder eingeladen noch können, aber sie können natürlich ihre Militärbasis besuchen. Das ist natürlich ein gutes Recht, Das ist schon klar. Aber es ist, wie gesagt, ein Besuch, der jetzt sehr unfreundlich beäugt und vor allem auch kritisch beäugt wird, ja.
Gehen wir zurück zu demjenigen, der alles ausgelöst hat. Donald Trump hat ja im Moment quasi zu Hause in den USA eigentlich mit ganz anderen Dingen zu kämpfen. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass ein Journalist, nämlich Jeffrey Goldberg von The Atlantic, wurde einfach so in eine 18-köpfige Gruppe auf Signal eingeladen, wo über die Luftangriffe gegen die Houthis im Jemen gesprochen wurde. Massives Sicherheitsleck. Wie konnte das passieren?
Ja, das ist ihnen halt so, muss man schon sagen, auch sind Dilettanten am Werk gewesen. Die haben sich jetzt nicht an die Vorschriften gehalten von Geheimcodes, von Absprachen. Das hat ein Assistent offenbar verbockt vom Sicherheitsberater Mike Waltz. Der hat die Leute eingeladen. Das waren dabei eben Finanzminister Bessenter, Außenminister Rubio, Verteidigungsminister Hegseth, die Geheimdienstkoordinatorin Darcy Gabbard, der CIA-Chef Radcliffe. Und eben auch ein Journalist von Atlantic, Jeffrey Greenberg, der gedacht hat, das ist jetzt, kann nicht stimmen, das ist ein Fake, das ist ein Schwindel. Aber der offenbar auf dem Handy von Mike Waltz, auf dem Adressverzeichnis von Mike Waltz war und der irrtümlich dahin eingeladen worden ist und alles wortwörtlich mitbekommen hat, was da gelaufen ist. Und das dann 2 Wochen später, muss man auch sagen, erst veröffentlicht hat und nicht während er dort der Kriegsrat gehalten wurde. Weil der Anschlag, die Angriffe gegen Jemen, die waren ja am 15. März schon. Also vor praktisch 2 Wochen.
Aber er hat quasi noch gewartet, bis
richtig,
alles.
Richtig. Und er hat sich auch vorher oder schon ausgeklingt, als die Angriffe dann wirklich stattgefunden haben und hat gesagt, okay, das ist jetzt wirklich ernst und ich will da jetzt nicht mehr Teil dieses Ganzen sein. Aber er hat eben zugewartet, 10 Tage circa, bis er damit rausgekommen ist und das war natürlich ein Coup, ein medialer Coup auf jeden Fall.
Ja, und gleichzeitig zeigt es eigentlich sehr klar, wie die Amerikaner über die Europäer denken, oder?
Das kam auch nebenbei raus, das war auch hochinteressant, als eben Teddy Vance, genau der in München bei der Sicherheitskonferenz schon den Europäern die Leviten gelesen hat, unter Anführungszeichen, als Vance gesagt hat, warum sollen wir uns für die Europäer die Hände schmutzig machen, warum sollen wir sie aus der Patsche helfen, weil der Großteil des Handels, der da über das Rote Meer läuft, den die Houthis da ins Visier nehmen, der ist europäisch. Das sind 40% des europäischen Handels läuft darüber, über diese Seestraße und nur 3% unseres Handelswegs. Also was geht uns das jetzt an? Und dann hat der Hegseth, Verteidigungsminister, gesagt, ja, du hast recht, das ist erbärmlich, diese Schmarotzer, aber wir müssen es trotzdem machen. Und ein Dritter hat dann gemeint, der stellvertretende Stabschef, okay, dann lassen wir die Europäer das aber auch zahlen. Ja. Und wie gesagt, diese Schmarotzer-Debatte gibt schon lange, diese Debatte, dass die Europäer nur sicherheitspolitische Trittbrettfahrer sind, der Amerikaner, dass die Amerikaner den Job machen und quasi für die Sicherheit sorgen am Kontinent und in der Welt und die Europäer sich da irgendwie in die erste Reihe fußfrei das zuschauen. Das ist eine Debatte, die in der Trump-Ära jetzt eine riesige Dynamik bekommen hat. Und interessanterweise war das auch gestern noch eine Frage in einem Pressebriefing mit dem Präsidenten. Da hat jemand dann nachgefragt, sind die Europäer wirklich Schmarotzer? Und er sagt, natürlich sind die Schmarotzer. Also diese Debatte kriegen die Europäer, glaube ich, nicht so schnell weg. Und ich meine, es gibt ja auch diese Forderung Trumps, zu sagen, die Europäer sollten 5% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Das hat bis jetzt natürlich niemand geschafft. Die Esten haben, interessanterweise, sind die Ersten, die da gesagt haben, okay, wir schauen, dass wir das so aufstocken. Die Dänen haben da auch ihre Ausgaben erhöht, die Niederländer. Also alle sind dabei, diesen Druck natürlich ein bisschen nachzugeben. Auch die Deutschen übrigens. Und man wird sehen, also in der Beziehung hat natürlich Trump schon einen Erfolg erreicht, indem er halt diesen Druck auch ausübt. Ja.
Man kann das Argument ja auch trotz allem nicht ganz von der Hand weisen. Also Europa ist sicherheitspolitisch einfach Katastrophe aufgestellt. Ich glaube, das kann sich niemand mehr schönreden.
Das muss man so unterstreichen, das muss man so sagen.
Genau. Ja. Eine Sache ist trotzdem spannend, dass ausgerechnet den Republikanern jetzt genau das passiert ist, was sie den Demokraten also wirklich hämisch vorgeworfen haben. Ich sage nur, Hillary Clinton hat wahrscheinlich ihren Wahlkampf verloren, weil sie sich sicherheitsrelevante E-Mails von ihrer privaten E-Mail-Adresse abgeschickt hat.
Da ging es darum, im Wahlkampf 2016, dass die Republikaner diese Affäre hochgebauscht haben, dass die geheime E-Mails über ihren privaten Account geschrieben hat. Bis dahin zu der Tatsache, dass der damalige FBI-Chef das untersucht hat, das war in den letzten Wochen des Wahlkampfs. Manche meinen, das hat den Wahlkampf auch entschieden zugunsten Trumps. Das kann man jetzt schwer nachweisen, aber jedenfalls hat Hillary Clinton mit einer gewissen Genugtuung und mit einer Häme diesen Atlantic-Artikel gepostet auf X, auf der Plattform von Elon Musk. Und dazu geschrieben, are you kidding me? Soll das jetzt ein Witz sein? Die machen das genauso und kommt jetzt keine Rücktrittsforderungen. Bei der Hillary Clinton, muss man ja sagen, wurde das zu einer Parole im Wahlkampf, als Trump lock her up, also sperrt sie ein. Und aus dem Publikum, aus den Anhängern Trumps kam natürlich das Echo auch zurück, sperrt sie ein. Also das war so ein Wahlkampfschlager in dieser Zeit 2016. Und bei Trump, natürlich machen die Demokraten jetzt, sagen, das ist eine Untersuchung notwendig und das ist ein Vergehen gegen die nationale Sicherheit und ist eine Blamage und ein Skandal, aber von einem Rücktritt war bis jetzt noch nicht wirklich die Rede. Und ich meine, Trump hat auch Mike Waltz eine Rückendeckung gegeben. Mike Waltz war nicht seine erste Wahl als Sicherheitsberater, das war Richard Grenell, der wollte ursprünglich Außenminister werden, das wurde ihm verwehrt. Trump machte dann Marco Rubio zum Außenminister. Jedenfalls Mike Waltz hat die Rückendeckung von Trump bekommen. Er hat gesagt, er hat seine Lektion gelernt, es war ein Ausrutscher, er ist ein guter Mann. Und also da ist nichts Gravierendes passiert. Also hat das drüber gewischt, hat gesagt, das ist nicht so schlimm. Vergesst es wieder, das war auch überhaupt der erste große, kleinere Schnitzer jetzt in meiner Amtszeit, die jetzt seit 2 Monaten ist. Und das war ja in der ersten Amtszeit, wir erinnern uns ein bisschen, völlig anders.
Es ist auch spannend, dass man dann, dass weder die Demokraten da mit ihren Anschuldigungen oder einfach mit dem Aufzeigen dieses Problems durchkommen, genauso wie das offenbar auch seine Anhänger, das denen ja dann ziemlich egal ist.
Den Anhängern ist es sowieso egal. Nicht egal ist es, glaube ich, gewissen republikanischen Senatoren, die schon ein bisschen älter sind, die abgeklärter sind, erfahrener sind, die vielleicht jetzt auch im Geheimdienstausschuss des Kongresses, zuerst im Senat, am Donnerstag oder am Mittwoch im Repräsentantenhaus, die das untersuchen und schauen, wie kam es überhaupt zu dieser Panne. Ja? Also da gibt es schon auch ernstzunehmende Leute, Politiker, die das irgendwie in Frage stellen, was da läuft, was da passiert ist. Aber ich glaube nicht, dass das ja zu einer großen Konsequenz jetzt führt, personell schon mal gar nicht und bei den Anhängern schon mal überhaupt nicht.
Alles klar. Naja, dann schauen wir, wie sich das weiterentwickelt, genauso was jetzt in den nächsten Tagen in Grönland passiert. Ja. Danke, Tommy, fürs Kommen.
Gerne, ciao.
Ja, das war's für heute. Wir halten Sie natürlich weiterhin auf diepresse.com über den Grönlandbesuch und die Signal-Affäre am Laufen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, dann schreiben Sie mir doch unter podcast@diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.